ganze Enttäuschung und Friede von den Hellenisten und Sterben war und der kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, das wird ein Rückwärts zum Berg auf. Fragt einer, warum machst du das? Antwort: Ich habe gelesen, dass Wenden oben unmöglich ist. Und gut, bereits eine Stunde später, er fällt rückwärts zum Berg runter. Ich konnte oben doch wenden. Ja, mit verrückter Welt. Verkehrt war auch verkehrt runter. Ein Glück, dass Gottes Wort uns klar gibt, auch wenn ich euch jetzt nicht versprechen kann, dass ihr auf Anhieb das alles sofort versteht. Da muss man klar eigentlich hineinfühlen, es aufsaugen oder sich zu Herzen nehmen muss. Römer 8, Vers 18 bis 25, also lautet: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit bleibt nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Herren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist der unterworfene Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, darauf offen. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und ich bitte dich, unser Jesus Christus, dass uns dieses Wort offen ist, dass wir es nicht nur verstehen, sondern dass wir uns dein Wort zu Herzen nehmen. Amen. Hier vorweg eine Frage: Leidest du? Leidest du? Nein, dann danke Gott. Jeden Tag neu. Und jede Stunde neu. Und freue dich. Denn dann hast du dich jetzt auch frei. Du kannst alles Mögliche denken. Zuhören musst du jetzt überhaupt nicht. Denn diese Predigt wendet sich an die anderen, an die, die leiden. Viel oder wenig leiden. Es geht um das Leiden. Leidest du gern? Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, du bist ein Masochist, aber davon gehe ich jetzt immer nicht aus. Und wenn du leidest, wie geht ihr damit um? Also was machst du, wenn du an deinem Beruf leidest? An deinem Chef, an deinem Lehrer, an deinem Partner, an deiner Gesundheit, an deinem Alter, an deinem Portemonnaie, an deiner Sucht, an deiner Sünde. Wenn du an dir selbst, an Gott und der Welt leidest, damit wir uns nicht an falschen Stellen zu lange aufhalten, wollen wir gleich klären, was ohnehin jeder weiß. Mit Pillen kriegt man das Leiden nicht weg. Es reicht nicht mit der Flasche, nicht mit Aggressionen, aber auch nicht mit immer neuen Partnern und schon lange nicht mit Meditationen, Esoterik und Geistheilern. Ich bin vor 3 Wochen im Schwäbischen Gmünd gewesen und hatte dort eine Evangelisation. So wie es auch bei Pro Christus immer mit dem Ruf zum Kreuz nach vorne kommt. Da kam auch jeden Tag eine Menge Leute nach vorne und da mischte sich auf einmal eine Geistheilerin unter die Seelsorgehelfer. Da war doch was los. Das formierte nur das Leiden. Es war nichts, gar nichts. Wie sollte sie denn noch helfen können, dass man bei Jesus seine Sünden los ist? Wir kriegen das Leiden nicht weg. Wir leben in einer Welt, in die wir unter Schmerzen geboren werden und die wir unter Schmerzen wieder verlassen. Also glaubt denen nicht, die auch euch lauter Glück versprechen. Sie lügen. Wie sollen sie denn geben, was sie nicht haben? Die normale, die übliche Lebenserfahrung spricht eine ganz andere Sprache: Blut, Schweiß und Tränen. Wenn ihr es nicht glaubt, dann denken wir uns Besuche machen. Ihr werdet euch wundern, wie viel Misstrauen, wie viel Angst, wie viel Verbitterung und Enttäuschung ihr auf nicht einmal einen Quadratkilometer findet. Wir sehen in diesem Predigtext Thank you. Zeit alle vier Kinder zu Grabe getragen hatte, Jahres. Und nach einem Jahr zitterte ihre Hand beim Schreiben. Oft stand sie schluchzend an den Gräbern und ihren Mann war eines Tages in einem Brett mit vier Zellen auf dem Friedhof, um an der Stelle, wo die vier kleinen Gräber lagen, eine kleine Bank zu machen, damit er dort mit der Mutter nachdenken könne, was Gott ihm durch solches Leid sagen wolle. Damals, sagte Bullschwink meinem trauernden Vater, als unsere vier Kinder gestorben waren, bemerkte ich erst, wie hart Gott gegen Menschen sein kann. Und ich bin darüber barmherzig geworden. Ja, wahrhaftig, auf dem Friedhof kann man lernen, barmherzig und gütig zu werden. An den Gräbern seiner eigenen Lieben und an den fremden Gräbern. Der Apostel Paulus beschreibt es so: Auch wir selbst seufzen in unseren Sehnen nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Wie passt das denn zusammen? Wir sind Kinder Gottes. Und gleichzeitig warten wir auf die Kindschaft. Die Hoffnung ist das Schlüsselwort. Da ist die Antwort. Wir sind gerettet, doch auf Hoffnung. Seit Ostern ist es nicht mehr zu übersehen. Gott hat ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen. Der Tod ist besiegt. Menschen werden neu. Ein ewiges, bleibendes Leben. Doch während das Neue bereits begonnen hat, dauert das Alte noch an. Und die Frage ist ja ein Blick, der durch alles Vordergründige hindurchblickt, der hinter den düsteren Geschehnissen Gottes Herrlichkeit aufblitzen sieht. Wie soll das gehen? Zum Beispiel über jenen Christen aus China, Herrn Chang, der 20 Jahre in Gefangenlage zu verbüßen, weil er Zeuge von Jesus sein wollte. Und zu den wichtigsten Aufgaben gehörte die Aufgabe des Ausschaufeln der Kloake. Der Gestank war nur beinahe unerträglich. Und dennoch war Chang froh, wenn er diese Aufgabe zugewiesen bekam. Hier habe ich alle in Ruhe gelassen, sagte er, weil jeder möglichst weit weg sein wollte von diesem Ort. Und dann sagte er mit, wie es in Lava zuvor nicht hätte singen können. Ich komme alleine in den Garten, werde taumelnd auf dem Rosenlicht. Und mein Herr geht mit mir und er spricht mit mir. Und er sagt mir, dass ich zu ihm gehöre. Und wer so durchblickt, beginnt zu ahnen, was Paulus am Anfang sagt. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Du lässt nichts, was du erlitten hast, ins Gewicht fällt. Kannst du das glauben? Hast du deine Rechnung offen mit Gott? Nichts fällt ins Gewicht. Die Herrlichkeit, die Gott schenkt, ist so wesentlich größer, viel tausendmal größer. Das ist mir runtergefallen. Ist viel, viel tausendmal größer als das, was wir erleiden oder hier erlitten haben. Und ihr Knecht wurde 56 Mal operiert. Und in ihrem Buch Das Urteil berichtet sie von einem Priester, der gefragt wurde, was er sagen würde, wenn er ein Kind zu beerdigen hätte. Und er antwortete: Ich will euch sagen, warum ich Christ bin, weil die Welt unglaublich geschwätzig ist, laut und frohlaut, solange alles gut geht. Nur wenn jemand stirbt, dann wird sie verlegen, dann weiß sie nichts mehr zu sagen. Genau an dem Punkt, wo die Welt schweigt, richtet die Kirche eine Botschaft aus. Ich liebe die Kirche um dieser Botschaft willen. Ich liebe sie, weil sie im Gelächter einer arroganten Welt sagt, dass der Mensch ein Ziel hat, weil sie dort den Mund aufmacht, wo alle anderen nur die Achseln zucken, weil die Kirche Hoffnung hat. Hoffnung. Ich kann das bestätigen. Ich gehe als Pastor bei einer Beerdigung in einem kleinen weißen Sarg, ja, so groß war der Sarg. Ein kleiner Säugling ist gestorben, ein Jahr nach seinem Bruder, der auch so klein war. seine Herrlichkeit ist tausendmal gewichtiger als alles Leid, das wir hier erleben. Das Seufzen des Heiligen Geistes, das ist der dritte Punkt. Ein merkwürdiges Wort. Gott seufzt. Gott stöhnt. Ja, in uns. Das heißt, Gott lässt dich nicht hängen, auch wenn du nichts mehr zu bieten hast, auch wenn es dir schon die Sprache verschlagen hat, aus Not, aus Schuld, aus böser Erfahrung. Ich rede jetzt nicht von denen, die ohnehin nie beten. Sei es, dass sie es nicht können, sei es, dass sie einfach zu faul sind. Laut Statistik betet der übliche Christ 2 Minuten am Tag. Die Hauptamtliche 7 Minuten. Das war der Zündung. Aber das ist die Statistik. Der Heilige Geist ist ein bisschen für Faulheit. Und du musst mich schon fragen, ob du den Heiligen Geist hast, wenn du nicht betest oder so wie ich betest. Aber wenn du ein Beter bist und wenn du unter deiner Gebetsarmut leidest, dann wirst du jetzt auch verstehen, was der Apostel Paulus sagt. Er sagt, der Heilige Geist macht auch noch etwas aus deinen Gebeten. Der wohnt in deinem Herzen und weiß, was du eigentlich beten möchtest und solltest. Ein englischer Theologe sagt, wenn wir beten, dann wendet sich das Göttliche in uns an das Göttliche über uns. Das kann der Heilige Geist. Das tut auf eine ganz einfache Weise. Du weißt einfach nichts mehr. Du möchtest so gern mit Gott im Gespräch sein und du versuchst es zu beten und hast das Gefühl, du über der Decke, dann ist weiter und bist unter der Decke und deine Gebete bleiben unter der Decke kleben. Und das ist auch was die Bibel hier, ja, Vielleicht gehe ich Jesus heute doch für Menschen, ihr Fürchten.